Liebe Professoren, bitte passt euch ein bisschen an ans Zeitgeschehen und erzählt nicht nur den alten Scheiß von früher.
Imperium schießt zurück.
Oh nein, Klaus, ich weiß gar nicht, was die Antwort ist. Totaler Quatsch.
Totaler Quatsch.
Brand Trust Live.
Hallo und herzlich willkommen zurück zu Brand Trust Live. Uns gibt es alle 14 Tage als exklusiver Podcast, Videocast zum Thema Marke und Markenführung. Und wir teilen immer spannende Insights aus unserem Geschäft als Berater. Ja, zu diesem Thema Markenführung, was man da so lernen kann, was man da mitnehmen kann, was uns auffällt, was uns bewegt. Uns gibt es 14-tägig auf YouTube und überall, wo es Podcasts gibt, zwischendrin natürlich. Wenn man nichts verpassen will, einfach die Folge abonnieren. Heute geht es exklusiv über ein Thema, das wir beim letzten Mal schon angeschnitten haben, und zwar das Thema Dynamic Pricing. Was bedeutet das für die Markenführung? Soll man damit tun? Ist das schädlich für meine Marke, wenn ich das anwende? Wo sind die Gefahren? Wo sind auch die Potenziale? Und was kann man daraus lernen? Klaus, warum wir dieses Thema zum Thema gemacht haben, möchte ich jetzt schon kurz erzählen. Wir haben gestern schon kurz drüber gesprochen. Ich war letzte Woche in einem Hotel und es war Messezeit in Dortmund und dieses Hotel war das schlimmste Hotel, in dem ich jemals war.
Willst du die Marke nennen?
Ich habe mir nicht mal die Marke
negative
gemerkt.
Negative Weiterempfehlung gibt es auch.
Stimmt, ich suche es raus.
Hast
und ich schreibe eine Rezension. Hat nach Zigarettenrauch gestunken, ne? Das Hotel war nicht gemacht, mein Zimmer war im Keller, meine Kollegen hatten eine ähnlich schlimme Erfahrung, also war wirklich desaströs. Und aber zu Messezeiten, Stichwort wegen Dynamic Pricing, 350 Euro für ein Zimmer, was schlechter war als ein Jugendherbergezimmer. 350 Euro. Ja, und wie frech das ist, wollen wir jetzt mal en Detail diskutieren.
Also Dynamic Pricing, was ist das, warum gibt es das eigentlich und was soll das Ganze? Vor allen Dingen, weil es ein echter Gesetzesbruch eigentlich ist, wenn man nämlich jetzt mal klassisch, einige unserer Zuschauer haben ja eine klassische Marketingausbildung und da lernt man unter anderem auch, woran man eine Marke erkennt. Ja, es gibt also die drei wesentlichen Grundsätze ist also überall gleiche Qualität, überall erhältlich und überall zum gleichen Preis. Na, jetzt sind wir beim gleichen Preis natürlich mit Dynamic Pricing anders unterwegs, ne? Also das ist ja der Sinn des Ganzen, eben nicht immer und überall den gleichen Preis zu machen. Früher gab es eine Preisliste für den Winterflugplan und da stand halt alle Destinationen drin der Lufthansa und was die in der Eco, in der Business und der First gekostet haben. Fertig. Beim Sixt Leihwagenmieten, da gab es feste Preise.
Oh ja.
Ja, beim Hotel, die hingen sogar im Schrank, im Zimmer. Ja, hat zwar nichts mit der realen Welt zu tun, waren aber fest. Dann ist ja durch die Digitalisierung was entstanden, nämlich Preisvergleichsportale und Buchungsportale. Und Dynamic Pricing ist nichts anderes als die Antwort auf den Preisvergleich, weil wie kriegst du den Preisvergleich ausgehebelt? Indem du Preise ständig änderst. Naja, und jetzt weißt du selber, an jeder Tankstelle hast du diese automatischen Preisanzeigen, ja, und die werden von der Zentrale geändert. Was schätzt du übrigens, wie oft am Tag ändert eine Tankstelle ihren Preis?
Dreimal.
Über 30 Mal.
30?
Über 30 Mal. Das ist Dynamic Pricing.
Witzig, ich habe eine ganz andere Perspektive. Für mich war
darum machen wir die Sendung zusammen.
Also, weil ich habe mir gedacht, es ist eigentlich die logische Fortsetzung von Digitalisierung, also Stichwort mehr Nähe. Weil was ist denn Dynamic Pricing? Rein aus der ökonomischen Theorie ist es ja nichts anderes als Preissetzung gemäß Angebot und Nachfrage. Preis als Signalfunktion für Knappheiten. Und du hast halt jetzt, ne, diesen Time-Lag durch die Digitalisierung extrem verkürzt. Das heißt, diese Anpassungseffekte, die sich normalerweise ganz natürlich ergeben, über halt dann Monate und Jahre hinweg, hast du jetzt verkürzt auf ein Minimum, manchmal sogar in Echtzeit. Also eigentlich nichts Neues ökonomisch. Nur sind wir gewohnt, dass Preise sowie auch Löhne rigide sind und sich langsamer anpassen, langsamer bewegen. Und jetzt haben wir halt, zack, bumm, den Effekt auf Echtzeit.
Richtig, also das ist ja auch, Dynamic Pricing ist ja Kapitalismus pur. Ja, früher war halt Angebot, Nachfrage stark verzögert. Deshalb ging das sehr langsam. Die Preisanpassungen waren halt nach dem Winterflugplan oder einmal im Jahr hat man eine Preiserhöhung oder Anpassung durchgeführt. Und jetzt passiert es eben, wenn du so willst, im Minutenabstand. Und eben dadurch, dass Angebot und Nachfrage so schön dargestellt werden kann, nimm mal wieder das Hotelbeispiel, nennt sich dort Yielding, kannst du natürlich deine Gewinne optimieren. Und es gibt ja auch ein paar Vorteile. Wir kommen jetzt sicherlich noch zu den Nachteilen, zu den ganzen Enttäuschungen, die du schon erfahren hast bei Oasis und anderen Themen. Aber es gibt ja auch Vorteile, weil du kannst ja über Dynamic Pricing Nachfrage steuern und damit natürlich für eine bessere Verteilung der Kundenströme sorgen. Stell dir mal vor, ein Skigebiet, Seilbahnen. Da fängt jetzt ja auch Dynamic Pricing an. Ich glaube, vor 2 Jahren sind die ersten losgestartet. Ich predige das Thema schon seit 15 Jahren. Und zwar nicht, weil ich jetzt möglichst viel von den Kunden rausholen will, ne? Oder den Gästen. Das ist natürlich auch ein Thema, ne? Gewinnoptimierung. Aber vielmehr, weil du kriegst die Erlebnisse besser gesteuert. Also beispielsweise, wenn du eh am Wochenende, ja, in stadtnahen Skigebieten, am Wochenende Samstag, Sonntag voll hast, setzt du die Preise hoch. Dadurch geht automatisch das Volumen zurück. Das heißt, die, die dann auch mehr zahlen, haben auch mehr Platz. Ja, also ist eine Gegenleistung da. Und unter der Woche, dann setzt du die Preise runter. Und dann ziehst du die Leute halt unter der Woche ins Skigebiet. Oder du machst wie früher im Kino, Montag-Kino, ja, ne, oder Kinomonat. Das war so die Frühform, ne, dass man ja mal gesagt hat, man macht so einen Promotion-Tag. Und das kannst du jetzt natürlich, also wenn du es intelligent verknüpfst, kannst du mit Dynamic Pricing eigentlich jedem ein besseres Erlebnis geben. Also es gibt nur Gewinner, wenn du es gescheit machst. Das ist die positive Seite, die helle Seite von Dynamic Pricing.
Jetzt hast du eigentlich wunderschön aus Markenführungsperspektive ein ökonomisches Grundprinzip erklärt, das ja nichts anderes ist als allokationseffizient. Also was bedeutet das? Dass wenn die Nachfrage steigt und du die Preise nicht fix hältst, sondern flexibel hast, wie im Dynamic Pricing, das dazu führt, dass der das gut nachfragen wird, der den höchsten Nutzen daraus zieht, weil der andersrum auch am meisten bereit ist, dafür zu zahlen. Der Nutzen kann dann noch weitergefasst werden, wenn du es jetzt aus kapitalistischer Investitionssicht ziehst. Der den höchsten Nutzen daraus zieht, hat wahrscheinlich auch den höchsten Return on Investment. Weshalb das ein höchst, höchst positives Marktphänomen ist.
Das ist jetzt aber zurück zu deinem Hotel ins wundervolle Dortmund.
So, jetzt, ich komme auch dazu.
Wo man weder Haustiere ist, noch nur schlechte Hotels hat. Es wird sicherlich auch gute Hotels geben. Aber da fehlt der Nutzen.
Da fehlt der Nutzen. Und wozu führt denn das? Weil ich habe jetzt stellvertretend für ganz, ganz viele andere Besuchende dieses Hotels oder Zwangskunden, weil keine anderen Betten mehr frei waren, habe ich mir auch überlegt, okay, aber wenn der Markt sich selber, ne, auch reguliert und wenn man sagt, man würde da jetzt nicht eingreifen, wozu führt das denn? Und ich habe ein wunderschönes Beispiel von der IFAD, einer Messe der Messe München, die sich mit Umwelttechnologien auseinandersetzt. Und die haben ja auch klassisch das Thema im Messebusiness, ne? Preise gehen rauf, 700, 800 Euro für ein Standard-Basic-Hotel und du fühlst dich als Kunde wirklich, könntest kotzen. Was die jetzt gemacht haben, gibt auch ein paar andere Messen, die das mittlerweile machen, ist, dass sie einen Campingplatz eingeführt haben. Das heißt, ökonomisch ist es ja so, wenn diese Preise so hoch gehen, dann werden dadurch klassischerweise Monopolsituationen aufgelöst, weil auf einmal es sich lohnt, für neue Marktteilnehmer in den Markt zu kommen, weil da so viel Geld zu holen ist. Das heißt, es lohnt sich jetzt in dem Fall für die IFAD zu sagen, wir bieten ein extra Ticket an für Camper und machen dann im Bereich des Parkplatzes, den wir irgendwie abzäunen und inszenieren das dann auch entsprechend. Und dann hast du ein neues Geschäftsmodell, was natürlich jetzt in Konkurrenz steht zu den Hotelpreisen und dann vielleicht langfristig auch die wieder ein bisschen senken wird.
Das glaube ich nicht. Ja, das ist eine schöne Idee, dass das beeinflusst in einer Stadt wie München, kann ich mir jetzt beim besten Willen nicht vorstellen. Aber nochmal, ich glaube, der entscheidende Punkt ist, was uns ja stört, ja, nimm das Beispiel vom letzten Mal mit Oasis, ja, dass die eben auch über Dynamic Pricing ihre Karten verkaufen. Das heißt, der Fan, der so ein bisschen zu spät ist, ist schon in diesem Algorithmus nach oben unterwegs und zahlt dann halt mal locker, ist ja auch passiert, gibt es ja genug Aufreger, dann eben das Doppelte. Ja. Ne? Und das empfinden die Menschen natürlich zu Recht als unfair, weil es ist ja kein Nutzenzuwachs da. Und dann wird es natürlich als Bestrafung empfunden. Dann wird es natürlich hochnegativ auf die Marke reflektiert, weil jeder, der sich ärgert, wird es natürlich kundtun. So wird es sicherlich bei deinem Hotelbeispiel passieren. Ja. Ich hoffe, du trägst auch dazu bei. Bei solchen Brüdern muss es ausgetrieben werden. Ja. Ganz klar, das ist purste Ausbeutung. Das ist mittelalterliche Wegelagerei, was da passiert. Ja. Nehmen, was geht, ja, für alte Butzen, wo du eigentlich keinen nach UNO-Menschenrechtskonvention Menschen überhaupt noch reinstecken darfst. Und dann gibt es die intelligenten Systeme, die für alle einen echten Nutzen und einen Erlebniszuwachs bieten. Und dann ist, glaube ich, die Welt wieder in Ordnung.
Das Wichtige ist, da pflichte ich dir voll bei, zu schauen, wie setze ich es ein, von der Logik, dass es nachvollziehbar ist, aber auch, wen trifft es dann? Wir haben ja letztes Mal über Fans gesprochen. Also kann ich auch in so einem Modell zum Beispiel eine positive Diskriminierung machen, dass ich sage, die Fans, die ja dann logischerweise, wenn ich jetzt mal rein in der analogen Welt denke, die sind die, wie ich schon anstehen, ne? die ersten in der Schlange sind, sage ich, die ersten 50 Tickets gibt es zum Fixpreis und danach geht es auf Dynamic Pricing.
Das ist zum Beispiel ein Punkt, ne? Das wird ja völlig übersehen. Ein Kennzeichen eines Fans ist ja Loyalität, unter anderem, ne? Gibt noch ein paar. Und Treue. Und Treue zu belohnen, ist ja eines der schönsten Dinge überhaupt, ja. Und haben nebenbei auch den höchsten Wiederkaufeffekt und die höchste Bindung und die höchste Kommunikation. Und Dynamic Pricing zum Beispiel anzuwenden, dass du bei bestimmten Produkten, können auch Ladenhüter sein, Fans bevorzugst. Dass sie zum Beispiel früher den besseren Preis bekommen, ja, als andere, 48 Stunden früher. Ja? Dass sie generell den besseren Preis bekommen, dass sie in die Dynamisierung mit einbezogen werden. Also zum Beispiel zum Geburtstag kriegst du eine persönliche Dynamik nach unten. Ja. Ja? Und das kannst du alles machen. Und das solltest du nicht für alle machen, sondern solltest du für die Fans machen, weil wir das letzte Mal gesagt haben, stellst da einen großen Abstand her, entsteht entsprechend viel Kommunikation. Aber eben nicht wieder pauschal. Ja? Wie dieser, genau. Hast eine Kundenkarte, ja, kriegst 10% ja, auf den Kaffee. Das hat mit Dynamic Pricing zu tun. Da unterschätzt man auch komplett die Wirkungskraft eines solchen Instruments. Ja? Aber wenn du es dann schaffst, diese Dynamisierung mit der Personalisierung des Fans zu verknüpfen, und das geht ja heutzutage, dann hast du individuelles Pricing.
Ganz,
ja,
genau.
Weißt du, dieser Reiz, ein Schnäppchen zu machen, steht ja nur deshalb, weil der andere das Schnäppchen nicht hat. Wenn alle das gleiche Schnäppchen machen, ist es kein Schnäppchen mehr. Dann kreierst du nur Verlierer, nämlich die zu spät Oasis buchen. Mhm. So, und wenn du aber sagst, ich mache für die Charlina oder ich mache für den Klaus, weil ich auch dessen Kaufverhalten kenne, nur für ihn, zu diesem Zeitpunkt, wo ich eh weiß, jetzt geht es um die Wurst, wo geht er hin, rechts, ja, oder links, da mache ich einen Preis, dann kriegt es ja sonst keiner mit.
Ganz genau. Ich glaube, das ist auch der Trend, den man sich bewusst machen muss. Wir kommen aus einer Zeit, wo dieses Gesetz war, ne, fixe Preise, starre Preise sind wichtig. Dann wurden wir jetzt durch diese Black Fridays dieser Welt dann auch noch mehr stärker auf so Rabattieraktionen, wütende Aktionen gestoßen. Und jetzt gibt es dann das nächste Extrem, Dynamic Pricing for All. Und ich glaube, der Rat, den man jedem Markenführer nur geben kann, ist, das auszudifferenzieren und ganz bewusst zu entscheiden, wen spreche ich wie an, und eine Preisstrategie nicht einfach als gegeben und als über einen Kamm scheren zu sehen, sondern sagen, ich kann auch da differenzieren.
Pricing braucht immer einen Referenzpunkt. Wir nennen sowas Ankerpreis. Ja? Du musst irgendwo deinen Preis verankern und dann oszilliert der Preis um diesen Referenzpunkt herum. Und dann erkennst du nämlich, ist das jetzt günstig, also billiger als der Referenzpunkt, oder ist es teuer? Ja, oder wie ist es? Ja? Und drum ist es für die Markenbildung so wichtig, dass die Marke den Referenzpunkt auch festlegt. Ja, jetzt im Sinne
die
der
Marke
Wertigkeit.
Die Marke muss ihn festlegen.
Genau.
Das ist genau der Punkt, weil bei Dynamic Pricing wird ja oft vergessen, dass du das ja auch überhöhen kannst ins Negative. Also normalerweise, was wir auch immer sagen, Marke ist ausgedrückter Wille. Genau was du sagst, musst du als Marke sagen, wo stehe ich denn selbstbewusst? Und wenn ich mir jetzt durch Dynamic Pricing mich verführen lasse und meinen Wert nur noch von außen beziffern lassen würde, dann gehe ich hoch ins Risiko.
Exakt. Also dann ist, wenn ich es nur noch nachfrageorientiert mache, genau, dann entsteht so eine schwapplige Markenmasse, ja, die für niemanden mehr irgendwie greifbar ist. Ja, Preis ist schon auch, man darf nicht vergessen, ist auch eine Chiffre zum Beispiel für Qualität. Kann ich Qualität nicht einschätzen bei einem Produkt? Du, ja, kaufst einen Flaschenöffner. Ja. Wie oft kaufst du einen Flaschenöffner? Ja, was kostet so einer? Keine Ahnung. Also ist Preis auch ein Referenzpunkt zum Beispiel für Qualität. Preis ist auch ein Referenzpunkt für Abgrenzung. Ja, wenn es teurer ist als andere, dann darf ich davon ausgehen, es haben nicht so viele. Ja. Wenn mir das wichtig ist, dann bin ich halt auch bereit, dafür mehr zu bezahlen. Also Preis hat eine mannigfaltige Funktion, die uns Konsumenten, Kunden, auch B2B-Kunden, eben diese Orientierung gibt. Und das muss man lernen. Also nur Dynamic Pricing und übertriebenes Dynamic Pricing, weil da jetzt irgendeiner kommt und es einem verkauft, macht aus Markensicht überhaupt gar keinen Sinn. Mit Dynamic Pricing kann ich Gewinne optimieren. Das ist der Riesenvorteil. Ja. Das ist ja auch die Tagline, die dem Ganzen anhaftet. Aber Gewinne optimieren ohne Nutzenoptimierung wird nicht funktionieren. Gewinne optimieren auf einer Marke, ohne dass die Marke auch Referenzpunkte hat und auch in der Lage ist, sie durchzusetzen, dann wird es für uns ganz schwierig. Weil wir müssen ja sehen, Wettbewerbsvorteile, Preise gehören ja dazu, ist ja nur relativ.
Wettbewerbsvorteile funktionieren nie absolut. Wir sind nicht in der Lage, absolut zu sagen, was kostet dieses Kleid? Kann keiner von uns, geht nicht. Ja, was kostet dieser Stuhl? Ja, wir müssen es immer relativ festlegen und darum ist es wichtig, dass man immer diese Bezugsgrößen zu sich selber, also Referenzpunkt der Marke, wie auch zum Wettbewerb und was das Wichtigste ist, zur Zahlungsbereitschaft des Kunden, wenn die überhaupt jemand kennt. Die wenigsten kennen ja, wie viel würde denn der Kunde für ein Hotelzimmer ausgeben an der Messe. Ja, man stellt es eben über diese Nachfrage, über das Nachfragetracking sicher, aber die Zahlungsbereitschaft ist eigentlich der Booster für Preiserhöhungen und die sollte man eben auch kennen. Es ist vielfältige Kräfte wirken da ein.
Vor allem wird die ja auch oft komplett falsch ermittelt. Also die kannst du ja nicht abfragen, weil das, was wir sagen, nee, was wir bereit wären zu zahlen,
wir fragen das nicht,
ist niemals das, was wir tatsächlich bereit wären zu zahlen. Da gibt es ein wunderschönes Beispiel, als Apple die AirPods eingeführt hat. Gab es davor ja auch groß in den Medien ein Geraten, was werden sie kosten?
Echt?
Und damit wurde ja implizit dann auch über die Zahlungsbereitschaft diskutiert, ne, was würden sie denn zahlen? Und dann kamen die meisten so bei, ah ja, also maximal 79 Dollar. Ja, okay. Mehr? Nee, niemals. Ja, Kopfhörer, also bitte. Was haben sie dann gekostet? Ich glaube 129.
Ja. Also, weißt du, woher die 79? Aber weißt du, woher die 79 gekommen sind?
Ankerpunkt.
Natürlich, Referenzpunkte. Die haben natürlich gesagt, was kostet normale Kopfhörer?
Dann schlägst du 20% drauf.
Genau. Das war's. Ja. Und damit, ich meine, damit wirst du immer irgendwo in diesem Gewürge, was schon existiert, zu sagen, ich meine, Apple hat ja, glaube ich, diese Pros, die kosten 200 oder 180, irgendwie sowas. Ne? Also in solche Dimensionen vorzustoßen, es geht nicht, indem du Leute fragst. Das kannst du komplett vergessen und dich danach richtest.
Jetzt können wir auch mal mit diesem schlimmen Vorurteil, was man in der Uni immer geprägt bekommt, was einfach nicht stimmt, aufräumen. Die Nachfrage steigt nicht automatisch, wenn du den Preis senkst.
Nein, Preisabsatzfunktion.
Totaler Quatsch.
Gab es mal, ich sage 50er, 60er, dann war aber Schluss. Hm. Ja, mit Digitalisierung, also Globalisierung schon. Und jetzt sieht er definitiv Schluss. Diese Scheiße wird immer noch erzählt, in die Köpfe der jungen Menschen reingewirkt. Ja. Wir müssen es wieder rausholen, mühevoll. Ist wirklich schlimm. Liebe Professoren, bitte passt euch ein bisschen ans Zeitgeschehen und erzählt nicht nur den alten Scheiß von früher. Charlina, ich habe eine Überraschung für dich, die heute, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig überraschend wird, aber für unsere Zuschauer sehr interessant.
Danke, Klaus.
Passt eigentlich gut zum Thema gerade.
Haben wir eigentlich gesagt, dass wir heute in München sind?
Nein, wir sind in unserem Münchner Büro.
Wir sind in München.
An einem Samstag. Nichts los, aber sonst auch nicht, weil Homeoffice und Kunden. Aber zurück zur Überraschung.
Ah, herrlich. Ich liebe dieses Beispiel. Was ist besser für den Gewinn? 5% Rabatt oder 5% weniger Verkauf? Oh nein, Klaus, ich weiß gar nicht, was die Antwort ist. Kannst du es uns erklären?
Muss man wirken lassen. Nein, erklärst du bitte. War mir jetzt nur wirklich ein Anliegen, weil das ist einer in diesem ganzen Kontext, in dem wir hier reden, einer der Themen, die Menschen, denen ich es erzähle, immer am meisten überraschen. Mhm. Also nochmal, ne, für alle zum Mitschreiben, für alle Podcast-Hörer, was ist besser für den Gewinn eines Unternehmens? 5% Rabatt geben? Preisabsatzfunktion oder 5% weniger Verkauf in Kauf nehmen?
Ja, also die Frage jedes Vertrieblers, ne? Gebe ich Rabatte oder nehme ich Mengenrückgang in Kauf?
Oder verliere ich Kunden?
Ne? Gebe
ich Rabatte oder verliere ich Kunden? Das ist der Klassiker, ja, gerade jetzt im Herbst.
Haben wir oft die Diskussion. Ich bin auch immer wieder überrascht, wie viele Leute das entweder als gleichwertig, also als gleich schlimm erachten oder sogar sagen, nee, also Kunden verlieren, das ist das Schlimmste. Völliger Quatsch. Also ich versuche es kurz zu erklären. Was passiert denn, wenn ich 5% Rabatt gebe? Ne? Dann nehme ich von meiner Marge, also meinem absoluten Gewinn, 5% weg. So, wenn ich jetzt 5% weniger verkaufe, dann kommt natürlich auch weniger Menge, aber ich habe damit auch weniger Kosten, die ich als Unternehmen tragen muss, weil die variablen Kosten der Produktion werden ja auch weniger. Das heißt, der Absatzrückgang schlägt sich weniger schlimm auf meinen Profit nieder als der Preisrückgang.
Weil die Menge gleich bleibt,
weil die Menge
bei
5%
Rabatt.
Deswegen sagen wir immer, starke Marken geben keine Rabatte. Und wenn sie auf Ihren Gewinn achten, wenn Sie gewinnorientiert sind, wovon ich mal ausgehe, dann nehmen Sie lieber Kundenverfall, Mengenrückgang in Kauf, bevor Sie anfangen, Rabatte zu geben.
Wobei die Voraussetzung gehört auch zu der Geschichte, du hast es auch erwähnt, aber ich will es nochmal verstärken. Wenn du bei gleichbleibender Menge Rabatt gibst, machst du logischerweise weniger Gewinn. Wenn du aber weniger verkaufst, also die Menge reduzierst, dann senken sich nicht die Fixkosten, sondern die variablen Kosten. Das heißt, wenn du ein gutes Kostenmanagement hast, das ist die Voraussetzung. Ja. Ja, wenn du dann natürlich das nicht im Griff hast, ja, und deine leeren Produktionsanlagen mal übertrieben dich auffressen, dann kann man das auch nochmal rechnen. Aber wenn du ein gutes Kostenmanagement hast, auch Kosten dynamisiert hast nebenbei, du kannst ja nicht nur Preise dynamisieren, dann kann es dir eigentlich schon fast egal sein. Und wenn du auch noch, dritte Frage zu dem Thema, wenn du 5% Preiserhöhung machst und damit 5% weniger verkaufst, machst du mehr Gewinn, als wenn du die 5% Preiserhöhung nicht gegeben hast, obwohl du weniger verkaufst, wenn du, wie gesagt, die variablen Kosten. Wie gesagt, das ist alles nur Mathematik, kann man nachlesen, kann man selber durchrechnen, ist keine Rocket Science, aber ist, wie du sagst, ein Glaubenssatz, der steckt. Das merke ich auch immer wieder, wenn wir sagen, wir geben keine Rabatte. Ja, aber dann verlieren wir Kunden. Sag ich, ja, dann verlieren wir halt Kunden. Ist egal. Am besten hören wir dann gleich noch die Preise. Ja, aber dann verlieren wir noch mal Kunden. Ist auch egal. Ja, ist Mathematik. Ja, aber es ist so witzig, ne? Dieses Gefühlte und dieses Mathematische. Also Vertriebler müssen, glaube ich, einfach mehr rechnen.
Also und der Effekt
und dann,
wird ja
und zwar in der Gesamtbetrachtung und ich glaube, dann wird manches deutlich. Insofern bitte mal rechnen, bevor man Rabatte gibt. Und Charlina sagt natürlich, Marken geben mal grundsätzlich keine Rabatte. Also das ist sowieso Grundsatz. Und wenn doch, dann nie ohne Gegenleistung. Auch ganz wichtig. Ja? Also dann muss der Kunde, wenn er einen Vorteil haben will, dann muss er auch eine Gegenleistung bringen. Mehr kaufen oder früher kaufen oder noch was dazu kaufen oder was es auch alles gibt. Ja, weiterempfehlen. Ne? Gibt es ein ganzes Bundle und dann kann man dieses Spiel auch schön ausgestalten. Und wenn er eine Gegenleistung bringt, dann kompensiert es ja wieder meinen Rabatt, den ich da einräume, beziehungsweise meinen Margenverlust, weil ich woanders halt irgendwo Kosten spare. Und dann wird das Spiel wieder gut gespielt. Aber macht euch das Wissen bewusst. Ja? Marken geben keine Rabatte.
Also falls auch jemand dieses Rechenbeispiel noch nicht verstanden hat, keine Panik, es ist leichter, wenn man es sieht. Der Sebastian hat auch, ein Partner von uns, hat auch auf unserer Website ein Video dazu. Da wird es dann nochmal ganz genau erklärt, wie das funktioniert, findet man im Pricing-Bereich.
Das war's für heute. Zum Thema Dynamic Pricing. Ich hoffe, es gab ein paar Erkenntnisse und wir haben ein paar Vorurteile, ein paar Glaubenssätze aufräumen können, andere Perspektiven zeigen. Deshalb machen wir diesen Videocast und wir freuen uns wieder in 2 Wochen an dieser Stelle. Vielen Dank und ciao.
Adieu.
Brand Trust Live.